Warum sind wir heute hier? Maljachi-Tag Ost heißt es ja. Bisher gab es Maljachi-Tage West und Süd. Das bezieht sich auf die Geografie in der Bundesrepublik. Außerhalb der Bundesrepublik gibt es keine Maljachi-Tage, zumindest sind sie uns nicht bekannt. Und deswegen hier Ost zum ersten Mal, weil wir auf den bisherigen Tagen und Konferenzen schon eine Reihe Geschwister aus den neuen Bundesländern hatten, die uns fragen, vernachlässigt ihr uns, lasst ihr uns im Stich, wir hätten euch auch gerne mal bei uns. Ja, haben wir gesagt, natürlich, wir kommen gerne, nur es muss jemand da sein, der das auch organisiert vor Ort, weil wir in unserem Kreis im Hinblick auf Vertreter aus den neuen Bundesländern noch nicht so reichlich beschenkt sind. Es ist also Mangelware. Und dann hat sich dann ein Bruder gefunden, der das hier organisiert hat mit einem Team, und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass er das so auf sich genommen hat. Und wir haben so bei uns gedacht und gebetet, Herr, gib, dass nicht zu viele kommen, dass hinterher welche noch vor verschlossenen Türen stehen müssen, aber lass es auch nicht so wenig sein, dass wir eine kleine Familienfeier hier halten können. Und in der Hinsicht sind wir schon mal sehr ermutigt zu sehen, dass doch genügend dort sind, dass wir den Eindruck haben, es ist doch Interesse hier und dass aber doch jeder einen Platz gefunden hat. Und jetzt möchte ich gerne in mein Thema einsteigen, die Bibel heute noch aktuell. Ich möchte dazu einen Text lesen aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3. Und dann auch in Verbindung damit noch zu einigen anderen Texten über die Endzeit etwas sagen, die uns deutlich machen, dass tatsächlich die Bibel in jede Zeit hinein spricht und in unsere Zeit in ganz besonderer Weise. Und es geht mir in der Zeit, die ich hier noch habe, zunächst einmal schwerpunktmäßig um die Diagnose. Ich möchte das, was die Bibel uns berichtet über die Endzeit, vergleichen mit der Zeit, in der wir heute leben, und dann auch einen Ausblick geben, wie wir diesen Problemen begegnen können, wie wir das im Maljachi-Kreis versuchen zu tun und wie jeder Einzelne auch dazu in der Lage ist, denn die Lage ist zwar schwierig, aber nicht hoffnungslos. 2. Timotheus 3, Vers 1. Dies aber wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Hier der erste Ansatz zur Therapie. Das Letzte, was wir gelesen haben, macht deutlich, es gibt Entwicklungen, die wir nicht aufhalten können. Und das erleben wir in unserer Zeit. Wir werden das Rad der Geschichte nicht mehr zurückdrehen können. Das wird sich weiter so entwickeln in diesem Rahmen, der uns sicher sehr traurig macht. Aber wer versucht, das aufzuhalten und dagegen zu schwimmen und die Dinge wieder dahin zu führen, allgemein in der Christenheit, wie es zu Beginn war, wird kläglich scheitern. Gottes Wort sagt, es gibt Situationen, da hilft nur noch Trennung, Abstand, nicht mit allem mitmachen. Aber bevor wir da in Einzelheiten gehen, möchte ich etwas näher auf diese Verse eingehen. Wer sich intensiver mit diesem Thema beschäftigen möchte, die Bibel heute noch aktuell, der notiere sich dann auch noch folgende Bibelstellen. Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, ist die sogenannte Ölbergrede. Da spricht der Herr auch von der Endzeit und von der Vollendung der Zeit. Und da finden wir Ergänzungen zu dem, was wir hier gelesen haben. Und er notiere sich auch 2. Petrus 3. Das will ich jetzt mal kurz noch nennen. Hier ist aber was vergessen. Glas Wasser. 2. Petrus 3, ich nenne das die verlorene Generation. Wenn ich heute in die Zeitung schaue, dann habe ich den Eindruck, dass es nicht so in Deutschland ist, wie manche denken, dass die Deutschen überhaupt nichts mehr wüssten vom Evangelium. Ihr habt das sicher auch schon öfters mitbekommen, dass in den Medien von den christlichen Fundamentalisten die Rede ist. Und diese christlichen Fundamentalisten, und dazu zähle ich mich persönlich auch, die mit den islamischen Fundamentalisten in einen Topf geworfen werden, diese christlichen Fundamentalisten, die werden dargestellt als Leute, die tatsächlich noch glauben, dass man die Bibel wörtlich nehmen sollte. Dankeschön. Die tatsächlich glauben, dass Jesus von einer Jungfrau geboren ist. Und ich hoffe, wir sind alle davon überzeugt, so wie die Bibel es sagt. Die tatsächlich glauben, dass Jesus Christus gelebt, gestorben, so wie die Bibel es berichtet, und leibhaftig wieder auferstanden ist aus den Toten. Das sind die christlichen Fundamentalisten. Und die so borniert sind, solche Trottel, so werden wir dargestellt, die glauben, dass dieser Jesus eines Tages wiederkommen wird, um dann die Gläubigen, die Erlösten, zu sich zu holen. Und man spottet über diese unsere Hoffnung, die uns alle beseelt und, wie die Bibel es sagt, eigentlich einer der Hauptmotoren ist für den Dienst im Auftrag des Herrn, der wiederkommende Christus. Man spottet darüber. Woher wissen diese Leute das? Haben die alle die Bibel so intensiv studiert? Einige schon. Einige studieren Theologie, um gegen Gottes Wort kämpfen zu können. Das sind nicht wenige. Aber im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, ist von den Kindern gläubiger Eltern die Rede. Wieso kann man das so wissen? Dort heißt es, dass in den letzten Zeiten Spötter sein werden, die fragen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles beim Alten. Es ändert sich nichts. Es hat sich alles so ereignet von Beginn der Welt an bis heute. Keine Veränderung. Und dann geht Petrus auf die Evolutionslehre ein und bricht den Hauptpfeiler der Evolutionslehre, für die nämlich entscheidend ist, dass sich alles immer nach denselben Grundsätzen entwickelt hat. Und er sagt, es ist ihnen verborgen, dass vor Alters eine andere Erde war, die unterging durch das Wasser, dass Gott etwas Neues geschaffen hat und dass damals Gott schon geantwortet hat auf den Spott der Leute, auf die Abkehr von dem einzigen Gott, der doch unser aller Schöpfer ist. Diese Menschen sprechen von entschlafenen Vätern. Entschlafen können nur Gläubige. Der Ausdruck wird nirgends in der Heiligen Schrift für Ungläubige gebraucht, wenn sie sterben. Gläubige entschlafen. Die Eltern waren gläubig. Und die Kinder wenden sich ab, gehen ihren eigenen Weg und werden zu Spöttern. Wie oft begegnet das auch uns in unseren Tagen? Auch eine ernste Anfrage an uns selber, inwieweit unser Zeugnis glaubwürdig ist. Und dass wir auch nicht weitergehen und etwas behaupten, was wir nicht beweisen können, wie das manche auch getan haben, vielleicht von diesen Vätern, dass sie sagten, der Herr kommt zu meinen Lebzeiten wieder. Das kann zwar sehr gut stimmen für viele von uns, aber wir wissen nicht den Zeitpunkt, auch wenn wir jederzeit bereit sein wollen, ihm zu begegnen. Vielleicht heute. Die Generation der Kinder, die den Glauben der Väter verlassen haben, verachten, verleugnen, sich darüber lustig machen. Und Matthäus 24 in der Ölbergrede: Fast jeden Tag hören wir von Erdbeben. Und genau das erwähnt der Herr dort. Und wir werden immer wieder konfrontiert mit der ungeheuren, mit dem ungeheuren Hunger in der Welt. An diesem Tage werden wieder zwischen 40.000 und 50.000 Menschen verhungert sein. Die meisten davon Kinder. Wir leben quasi, was diese Dinge angeht, auf einer Insel der Seligen, was die äußeren Verhältnisse angeht. Wir sind auf Weltniveau gemessen alle reich, auch wenn wir kein großes Bankkonto haben. Und die weltweite Verführung. Wie viele stellen sich anstelle des Christus? Wie oft wurden wir konfrontiert in Afrika mit diesen Antichristussen? Und wie viele laufen hinter ihnen her? Merkzeichen der Endzeit. Und Kriege und Kriegsgerüchte. Ihr werdet damit konfrontiert, diese weltweite Kommunikation, die Beunruhigung, die Negativmeldungen. Jeden Tag werden wir davon bombardiert. Der Herr kündigt es an in der Ölbergrede. So wird es sein. Die Menschen kommen nicht mehr zur Ruhe. Und dann die Ratlosigkeit der Völker. Wir können ja die Debatten verfolgen im Bundestag. Wir können uns erkundig machen, welche Konzepte angeboten werden. Die wollen doch alle das Beste. Gehen wir mal davon aus. Und wie widersprüchlich all das. Kein Ratschlag wirklich überzeugend. Die Ratlosigkeit der Völker und vieles andere mehr. Wenn wir Matthäus 24 lesen und die Zeitung daneben aufschlagen, dann können wir sagen, genau so ist es. Vor 2000 Jahren kündigt der Herr es an. Und was noch großartiger ist, er sagt, dieses Evangelium wird gepredigt werden auf der ganzen Welt. Vor Jahren rief mich Radio Moskau an, der ehemals größte kommunistische Sender, und bot mir Sendungen an, evangelistische Sendungen. Ich habe später an Heukelbach weitergeleitet, diese Möglichkeit. Ich traute meinen Ohren nicht. Die bieten uns Sendezeit an, hervorragende Empfangsqualität für relativ wenig Geld. Natürlich haben wir dazu gesagt. Was für Möglichkeiten, bis in die letzten Winkel der Erde, vorausgesetzt, dass es da natürlich Empfänger gibt, kommt die Botschaft. Der Herr hat es vor 2000 Jahren gesagt, dieser verängstigten Jüngerschar. Jetzt seid ihr noch einsam, jetzt allein, jetzt verfolgt, jetzt armselig. Wie soll es weitergehen? Der Herr zeigt das Ende. Aber er weist auch darauf hin, wenn weltweit Evangeliumsverkündigung, dann auch weltweit Verfolgung. Das ist die Folge davon. Auch das erleben wir. Es hat nie ein Jahrhundert gegeben, wo so viele Märtyrer ihr Zeugnis mit dem Leben bezahlten, wie unser Jahrhundert. Seht mal, am Ende dieser Stunde jetzt werden etwa 12 unserer Brüder und Schwestern ihr Leben bezahlen. Ihr Zeugnis mit ihrem Leben bezahlt haben. Etwa alle 5 Minuten stirbt ein Mensch als Zeuge für den Herrn. Und es beweist, dass die Bibel recht hat. Und es zeigt auch, wie aktuell Gottes Wort ist, auch in unsere Zeit hinein spricht. Ich erinnere mich, in meiner Jugendzeit las ich gerne die Schriften der Brüder aus dem 19. Jahrhundert. Und da schrieben die Brüder 1850, 1860, also vor 150 Jahren, es wird eines Tages ein Europa geben, ein neu erstandenes römisches Weltreich, Europa. Als die das damals schrieben, gab es noch nicht einmal ein deutsches Reich. Es war noch aufgesplittert in Fürstentümer und so weiter. Woher wussten die das? Weil sie die Bibel wörtlich nahmen. Weil sie das glaubten, was dort steht. Wo das beschrieben wird in Daniel 7 und in Offenbarung 13 und 17. Wie das sich alles so entwickeln würde. Und wir erleben das. Die Brüder schrieben damals, Israel wird eines Tages zurückkehren ins Land seiner Väter. Und wir haben das erlebt 1948. Und die Bibel macht auch deutlich, Israel wird niemals untergehen. Und wie viel ist versucht worden? Nicht nur durch Adolf Hitler, obwohl er den traurigen Höhepunkt bildete. Über all die Jahrhunderte und Jahrtausende hat man die Juden verfolgt, bis aufs Blut. Und sie sind immer noch da. Gott hält seine Hand darüber. Und sie werden eines Tages zum Segen sein für die ganze Welt, wenn Jesus Christus regieren wird in Jerusalem oder von Jerusalem aus. Es kommt noch auf uns zu. Die Bibel ein altes, verstaubtes Buch? Nein. Seht, wenn wir den Durchblick haben wollen, auch für unsere Zeit, dann sollten wir in Gottes Wort hineinschauen. Es öffnet uns die Augen und auf die Ratlosigkeit der Völker haben auch wir eine Antwort. Und was die innere Entwicklung der Endzeit angeht, da haben wir diesen traurigen Katalog. Und wisst ihr, was hier besonders erschütternd ist in 2. Timotheus 3? Hier wird nicht die allgemeine Entwicklung der Menschheit als solche beschrieben. Das haben wir in Römer 1. Hier wird die Entwicklung des christlichen Zeugnisses uns vorgestellt. Wieso können wir das so sagen? Ich habe einen Vers gelesen, da heißt es, wir haben eine Form der Gottseligkeit. Die Kraft verleugnen sie. Die Buddhisten haben keine Form der Gottseligkeit, auch die Moslems nicht. Denn Gottseligkeit ist nur da vorhanden, wo Jesus Christus die Mitte ist. Der Ausdruck gottselig in den beiden Timotheusbriefen hängt immer zusammen mit Jesus Christus. Das Geheimnis der Gottseligkeit, Gott geoffenbart im Fleisch, in Jesus Christus. Die Form der Gottseligkeit, ein Christ äußerlich, der Form nach. Da sammelt einer seine Scheine, den Geburtsschein, christlich getauft, den Konfirmandenschein, den Trauschein, den Totenschein. Wer diese Scheine sammelt und sonst nichts hat, ist ein Scheinchrist, aber kein echter Christ. Was nützen all die Scheine, wenn Christus nicht im Herzen ist? Was nützt die schöne Form, wenn der Inhalt nicht stimmt, wenn keine Kraft da ist? Und am Ende dieses Kapitels, auf das wir dann leider aus Zeitgründen wohl kaum noch eingehen können, wird deutlich, was die Kraft der Gottseligkeit ist. Wie sie vermittelt wird, nämlich durch Gottes Wort unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Da kommt Kraft in unser Leben hinein, ein neues Leben zu führen, Veränderung zu erfahren, frei zu werden von Leidenschaft und Gebundenheit. Seht, und das ist uns auch ein ganz großes Anliegen in unserem Malachi-Kreis. Wir wollen zunächst versuchen, die biblische Lehre deutlich zu machen. So nah wie möglich am Text. Was wurde damals damit gemeint? Was bedeutet es für uns heute? Aber darüber hinaus geht es uns darum, dass dieser Text, der Bibeltext, uns prägt, uns mitreißt, uns einnimmt. Dass unser Herz wieder neu erfüllt wird von der Liebe des Herrn. Dass wir neue Herzensentschlüsse fassen. Es mit dem Herrn zu wagen, koste es, was es wolle, mit ihm zu gehen. Eben aus der wahren Gottesfurcht heraus, nicht aus der Angst eines Sklaven, etwas verkehrt zu machen, sondern getrieben von der Furcht, den zu betrüben, der uns so unendlich liebt, wie in einer Ehe. Wenn wir uns gegenseitig Gutes tun, dann, weil wir den anderen lieben, wir wollen nur das Beste für ihn. Und wir werden nicht gleichgültig über seine Interessen hinwegsehen und eigene Wege gehen. So unser Verhältnis zu Jesus Christus. Und das Hauptkennzeichen der letzten Zeit ist Egoismus bis zum Gehtnichtmehr, Selbstsucht, Ist übrigens typisch für Paulus, wenn er so Listen aufzeigt. Das erste Wort kann man immer nehmen als Überschrift. Und was dann kommt anschließend, ist eine Erklärung dafür, wie sich das zeigt. Wie zeigt sich die Selbstsucht hier? Es fängt mit der Geldliebe an. Geldliebe führt zum Prahlen. Geldliebe macht hochmütig, wenn ich viel Geld habe. Ich vertraue auf das Geld. Und Lästerer. Was braucht der Mensch, der Geld hat? Was braucht er noch Gott? Er setzt sich über alles hinweg. Wie ist das kennzeichnend für unsere Zeit auch, ich sage noch einmal, innerhalb der Christenheit, der sogenannten Christenheit? Nur die Form, nicht die Kraft. Ohne Gott, Laodicea. Christus steht vor der Tür, ist nicht mehr in der Gemeinde. Den Eltern ungehorsam, die antiautoritäre Erziehung. Vor etwa 250 Jahren von Jean-Jacques Rousseau deklariert, dem Philosophen und Vordenker der Französischen Revolution, mit seinem Roman Emile, wo er als Humanist versuchte darzulegen, dass der Mensch sich am besten entwickelt, den man am wenigsten beeinflusst, weil er angeblich in sich alle guten Eigenschaften hat. Und Erziehung besteht in Wirklichkeit in der Abwesenheit von Erziehung. Das hat zwar Rousseau nicht so formuliert, das ist aber die Quintessenz seiner Lehre. Je weniger ich erziehe, je weniger ich Druck ausübe auf das Kind, je weniger ich korrigiere, desto besser wird der Zögling. So die Meinung von Rousseau, nicht die Meinung der Heiligen Schrift. Die Humanisten denken, dass der Mensch gut geboren wird. Die Bibel sagt, der Mensch wird als Sünder geboren. Und weil er Sünder ist, sündigt er eines Tages auch. Sein Wesen ist Sünde. Und die 68er Revolte war der vorläufige, traurige Höhepunkt dieser antiautoritären Erziehung. Und ich muss sagen, ich bin dankbar für jede christliche Bekenntnisschule, obwohl es sicher nicht die einzige Möglichkeit ist, den Schulbesuch zu absolvieren, aber wo die Möglichkeit besteht, dass dort noch nach den Grundsätzen von August Hermann Franke oder Amos Comenius, dem größten aller Pädagogen nach meiner Ansicht, oder besser noch gesagt, nach den Grundsätzen von Paulus und den Aposteln und der Heiligen Schrift unterwiesen wird und das Ergebnis dann auch dementsprechend ist. Und ich bin dankbar für jede Familie und auch für die jungen Familien, die entgegen dem, was propagiert wird von unserem Staat, sagen, für mich ist die entscheidende Regel immer noch Gottes Wort. Und die besten Erziehungsregeln finden wir im Buch der Sprüche. Kann jeder selber nachlesen. Nun klagte schon Sokrates vor über 2000 Jahren, dass die Jugend so ungehorsam wäre den Eltern gegenüber. Da könnte man ja sagen, was hat das denn mit der Endzeit zu tun? Das gab es doch nun schon immer. Ja, dass Kinder zum Ungehorsam neigen, das ist in die Natur des Kindes hineingelegt. Aber dass der Ungehorsam staatlich verordnet wird, von oben herab propagiert wird, natürlich unter einem anderen Etikett, ganz klar, das ist ein Kennzeichen unserer Tage. Das hat es früher nie gegeben. Zeichen der Endzeit. Die Bibel ist aktuell. Und dann geht das so weiter. Und ich sagte schon, das Erste, wenn wir in eine solche Situation hineinkommen, wenn die Umgebung, wo wir unsere Wohnstätte haben, unseren Arbeitsplatz vielleicht, geprägt ist von diesen Dingen, das Erste, nicht mitmachen, Nein sagen, eine klare Haltung einnehmen. Im Alten Testament heißt das so mit Daniel und seinen Freunden, die mussten die ganze babylonische Wissenschaft aufsaugen und die war okkult durchsetzt. Und es hat ihnen nicht geschadet, weil sie einen Herzensentschluss fassten. Und im Neuen Testament wird das auch so formuliert. Barnabas sagt den Gläubigen in Antiochien, dass sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn verharren. Und darum geht es hier, ob alt oder jung. Christus ist unsere einzige Hoffnung. Aber er ist wirklich eine lebendige Hoffnung, die nicht enttäuscht. Je näher ich beim Herrn bin, je mehr ich Gemeinschaft mit ihm pflege, je größer er mir wird, je mehr ich erfüllt bin und überwältigt von seiner Liebe, kann ich Nein sagen zu den Versuchungen dieser Welt, zu dem Angebot dieser Welt. Auch im Hinblick auf Karriere, die vielleicht im geistlichen Bereich irgendwelche Schäden hinterlässt. Ich muss nicht alles annehmen, was die Welt mir bietet. Ich frage immer zuerst, wenn ich jetzt ich sage, rede ich jetzt für jeden Einzelnen von uns, nicht von mir persönlich in erster Linie. Ich frage immer zuerst, was würde Jesus dazu sagen? Ist es in seinem Sinne? Fördert es seine Sache? Und dann kommt das dreifache Du aber. Jetzt kommt die Therapie. Nicht nur Abstand halten, sich zurückziehen, vielleicht ganz in die Isolation gehen. Nein! Zunächst einmal sagt Paulus, mit anderen, die den Herrn anrufen, aus reinem Herzen Gemeinschaft pflegen. Dazu dienen auch diese Konferenzen. Geschwister, die vielleicht aus dem Norden kommen hier, Magdeburg und Umgebung, aus Gegenden, wo es wenig Gläubige gibt, haben die Gelegenheit, hier Gläubige kennenzulernen, Freundschaften vielleicht zu beginnen, sich auszutauschen. Heute kann man ja über E-Mail und alle möglichen Dinge sehr schnell ins Gespräch kommen. Hat ja auch einiges Positive, die Technik, die uns zur Verfügung steht. Dass wir einander kennenlernen, dass wir merken, es gibt auch noch eine ganze Reihe, die den Herrn wirklich lieb haben. Und die vielleicht von ihren Erfahrungen weitergeben können, die sie in der Nachfolge des Herrn gemacht haben. Dazu dienen auch die Pausen, die wir entsprechend ja auch einlegen werden. Also zu anderen gehen, die dasselbe Ziel haben, über die Konfessionsschranken hinaus. Und dann ganz persönlich, auch für solche, die jetzt wieder zurückfahren und immer noch einsam sind, gilt das, was Paulus jetzt schreibt. Du aber, Vers 10, du aber bist meiner Lehre gefolgt, meinem Lebenswandel, meinem Vorsatz und so weiter. All den Brüder und Schwestern, so viele wir wirklich im lebendigen Glauben an Jesus Christus stehen, hier wird ein Prinzip uns vorgestellt, was von ungeheurer Bedeutung ist und was unabhängig von unserem Bildungsstand ist, wo das entscheidende Merkmal das ist, die Liebe zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern, alt und jung zusammen. Die Alten, die sich der Jungen annehmen und die Jungen, die den Rat der Alten nicht verschmähen. Beides gehört zusammen. Beide brauchen einander. Die jungen Leute halten uns ein bisschen auf Schwung, können wir auch gut gebrauchen. Und manchmal brauchen auch junge Leute einen Rat, um ihre überschwängliche Liebe zum Herrn, ihren Drang, etwas zu tun, richtig zu kanalisieren, effektiv zu arbeiten. Und wenn wir dann gemeinsam auf die Straße gehen oder am Büchertisch stehen, gemeinsam das Wort verkündigen, gemeinsam Hausbesuche machen, gemeinsam beten, gemeinsam die Bibel lesen, ein Alter mit einem Jungen, solche Zweierschaften bilden in unseren Gemeinden, dann, ihr Lieben, brauchen wir uns keine Sorge machen um den Fortbestand unserer Gemeinden. Es fördert uns einmal in der Bibelkenntnis, es fördert uns in der gegenseitigen Kenntnis, in der gegenseitigen Wertschätzung und es macht deutlich, dass Gemeinde eine große Familie ist, wo auch schon die Kinder, die kleinen Kinder mit hineingenommen werden. Ich weiß, als 3-4-Jährige nahmen meine Eltern mich auch schon mit in die Gemeinde. Ich war damals das einzige kleine Kind. Ich saß auf so einem kleinen Schemel und kann mich eigentlich nur an die Hosenbeine der Brüder erinnern. Ja? Höher ging mein Blick gar nicht. Ich sah nur Hosenbeine. Aber ich war in der Gemeinde. Ich hörte Gottes Wort, habe das meiste auch nicht verstanden. Aber die ganze Atmosphäre, dieses Wissen, das sind alles, ja, wir sagten damals Tanten und Onkels, ne? Werner, kannst du dich noch daran erinnern, ja? War schöne Zeit. Hier der alte Paulus. Er fördert den Jungen. Er nimmt ihn auch mit auf die Reisen. Der junge Timotheus beobachtet ihn. Wie betet Paulus? Wie verhält er sich den Feinden gegenüber? Wie gibt er Ratschläge den Brüdern und Schwestern? Wie predigt er? Worüber predigt er? Was sind seine Hauptthemen? Und all diese Dinge bekommt er mit. Und dann wird von ihm gesagt, nicht nur du hast meine Lehre gut im Kopf. Das fängt zwar damit an, man muss erst mal etwas lernen, aber du bist ihr gefolgt. Sie hat dein Leben geprägt. Sie war Vorlage für dein Tun. Sind wir älteren Brüder und Schwestern, das gilt für die Schwestern mindestens genauso wie für die Brüder, sind wir solche Vorbilder? Können die jüngeren Leute uns imitieren? Das heißt, unseren Glauben imitieren. Nicht, dass sie genauso wie wir in die Gemeinde kommen mit der Bibel unterm Arm. Ja, wie einer mal schilderte hier, da kam der Vater mit dem Sohn. Der Vater hatte die Bibel hier so unterm Arm, ging nach vorne und der Sohn ging hinter ihm her, auch mit der Bibel unterm Arm. War natürlich ein wunderschönes Bild und setzen sich hin. Der Sohn saß genauso wie der Vater. Das finde ich übrigens gar nicht schlecht, ja, aber das ist natürlich nicht der entscheidende Punkt. Aber den Glauben, die Glaubenserfahrungen. Ich persönlich bin als junger Mann sehr gern in die Altenheime gegangen oder zu älteren Geschwistern und habe sie gebeten, aus ihrem Leben zu erzählen. Was hast du erlebt mit dem Herrn? Und das hat mir sehr geholfen. Und ich habe eigentlich die ganze Zeit nur zugehört. Und hinterher, wenn ich dann nach Hause ging, haben sich dann die älteren Geschwister bedankt für das herrliche Gespräch. Obwohl es nur Monolog war. So einfach kann das sein, Leute zu erfreuen, einfach nur zuhören und dann lernen. Alt und jung zusammen, wir brauchen einander. Und es fängt zunächst mit der Lehre an, die rechte Lehre. Aber sie muss unterstrichen werden von dem rechten Leben. Wie manchmal haben wir das erlebt, dass jemand wunderschöne Vorträge hielt. Und solange man ihn nicht kannte, hat man auch sehr viel von den Vorträgen. Aber wenn man die Person da näher kennenlernte, sagte man, ach meine Güte, hätte er besser geschwiegen. Der Herr Jesus sagt von den Pharisäern, alles, was sie euch sagen, tut, aber tut nicht nach ihren Werken. Ich hoffe nicht, dass man das mal von uns sagen muss. Im Wort, im Werk, in allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Dazu sollen auch diese Treffen beitragen. Wir wollen Jünger sein, nicht nur Theoretiker, Jünger, die auf ihren Herrn schauen und die sich gegenseitig ermuntern in der Nachfolge. Du aber, und dann geht das so weiter. Paulus hatte einen Vorsatz, er hatte Pläne, er hatte eine gewisse Strategie. Die Strategie des Paulus war die, dass er nicht auf dem Land evangelisierte, sondern in die Städte hineinging, wo die Massen waren. Und dort gründete er Gemeinden und dann hatten diese Gemeinden den Auftrag, das Land dann zu erreichen. Und er selber ging in die nächste Stadt. Ich glaube, das ist auch heute noch die beste Strategie. Dann wird niemand übersehen. Und die ganze Gemeinde wird mit eingeschaltet, weil sie merken, nicht nur der Paulus, der begabte Evangelist, der macht das alles, sondern Gott braucht jeden von uns. Niemand ist überflüssig. Auch mit den Dingen, die wir an solchen Tagen lernen, uns gegenseitig ermutigen, auch in den Gesprächen, wir sollten das nutzen, diese Möglichkeit, will Gott etwas bewirken dort, wo wir wieder zurückkehren, wo unser Standort ist. Dass sich etwas tut. Und am Ende sagt Paulus, am Ende, nicht am Anfang, du hast auch meine Verfolgungen mitbekommen. Du bist auch bereit, um Christi willen Schmach zu leiden. Wenn von Verfolgung die Rede ist in der Heiligen Schrift, dann wird das in der Regel immer am Schluss genannt. Das fängt nicht damit an. Zuerst geht es darum, dass unser Verhältnis zum Herrn gefestigt wird, dass er uns immer größer wird. Und wenn er der bestimmte Faktor in unserem Leben ist, dann sind wir auch in der Lage, um seinetwillen Verfolgung auf uns zu nehmen. nicht auszuweichen. Nur dann, sonst wird es zu einer lästigen Pflicht. Aber wenn wir um Christi willen etwas leiden dürfen und der Herr ist uns nah, dann empfinden wir das als ein Vorrecht. Wir werden dankbar dafür. Und ich wünsche, dass der Herr uns alle in diese Richtung weiterprägt und auch an diesem Tag einige Schritte in diese Richtung vollzogen werden. Auch die Verfolgung. Er sagt hier ein Gesetz ohne Ausnahme. Er sagt, alle, die gottselig leben wollen, in der modernen Übersetzung heißt es, die gottesfürchtig leben wollen. Das ist nicht genau dasselbe, aber es hängt eng zusammen. Alle, die gottselig leben wollen, werden verfolgt werden. Aber in Verbindung mit dem 1. Timotheusbrief wird deutlich, Verfolgung ist nicht immer. Es gibt Zeiten der Verfolgung und es gibt Zeiten der Ruhe, wo Gott uns vorbereitet auf die Verfolgung. So wie der böse Tag in Epheser 6, wenn der Teufel angreift, der ist auch nicht immer da. Aber wir müssen uns vorbereiten, dass wenn der Teufel angreift, wir gewappnet sind mit der Waffenrüstung Gottes. Und jetzt haben wir solche Zeiten, wo es gilt, uns vorzubereiten auf schwierige Zeiten, dass wir dann festhalten am Herrn. Das ist das Erste. Und dann kommt das Zweite, du aber. Vers 14, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Das ist also noch einmal eine Wiederholung des ersten du aber. Er hat von Paulus gelernt. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, den Christus Jesus ist. Merken wir, da ist die Kraft, die Form hatten, nicht hatten. Wer nur eine Form der Gottseligkeit hat, verachtet die heilige Schrift. Studiert nicht in ihr, zumindest nicht als Hilfe zur Lebensführung, höchstens um sie zu kritisieren. Aber die heilige Schrift, unter Gebet gelesen, unter der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, gibt diese Kraft, uns weise zu machen. Und weise sein heißt, in den Wegen Gottes leben, so zu leben, dass der Herr sich freut, so zu leben, dass in der Ewigkeit wir einen Lohn aufgesammelt haben, dass wir nicht mit leeren Händen vor dem Herrn erscheinen müssen. Paulus schreibt in Ephesern, die Tage sind böse. Seid weise, dass ihr die Zeit auskauft. Auch nicht mit vergeblichen Dingen, nicht nur mit bösen Dingen, auch nicht mit vergeblichen Dingen die Zeit vertändeln, sondern das Optimale tun. Müssen wir lernen. Die Heilige Schrift gibt die Anweisung. Und dann kommen diese herrlichen Verse zum Schluss. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig sei, für jedes gute Werk ausgerüstet. Das ist die Aktualität der Bibel im persönlichen Bereich. Was auch kommen mag, die Bibel hat darauf eine Antwort. Sie gibt uns die rechte Information, das ist das Erste, was hier genannt wird, für den Verstand zunächst. Dann geht sie weiter. In dem zweiten, was genannt wird, sie überführt, wird das Gewissen angesprochen. Beides zusammen spricht zum Herzen und führt den Menschen zunächst einmal zu einer echten Umkehr, Bekehrung, Zurechtweisung, vom falschen Weg auf den rechten Weg. Das ist das Dritte, was die Heilige Schrift tut. Und dann das Vierte, die ständige Unterweisung. Die Bibel als der göttliche Begleiter, der uns Tag für Tag den rechten Weg zeigt. Und der Herr, der uns Tag für Tag in seiner Hand hält und an seiner Hand vorwärts führt, dem herrlichen Ziel entgegen. Ist die Bibel für uns alle von dieser Aktualität? Etwas Aktuelles ist für den Tag heute, nicht für gestern. Für heute, jetzt brauche ich die Bibel. Jetzt brauche ich den Herrn. Jetzt brauche ich die Leitung des Heiligen Geistes. Jetzt ist es erforderlich, dass diese Beziehung mit meinem Herrn nicht gestört wird. Und wenn im Laufe dieser Konferenz mir vielleicht schlechte Gedanken kommen oder irgendetwas passiert, was nicht gut ist, dass ich dann auch nicht warte bis heute Abend, um das vielleicht im Abendgebet dem Herrn zu bringen, sondern sofort in Ordnung bringe. Wir müssen dafür sorgen, dass die Gemeinschaft mit unserem Herrn, diese Beziehung, so schnell wie möglich wiederhergestellt wird, wenn irgendetwas sich zwischen den Herrn und uns geschoben hat. Dass wir diese Gemeinschaft mit ihm haben und in dieser Freude, die der Herr uns schenkt, dann wirklich vorwärts gehen. In dem Wissen, auf ihn ist Verlass, auf sein Wort ist Verlass, auf seine wunderbaren Verheißungen ist Verlass. Davon werden wir heute noch hören, so Gott will. Und ich denke, wir werden am Ende dieser Konferenz mit einem frohen Herzen nach Hause fahren, in dem Bewusstsein, Jesus Christus ist wirklich derselbe. Gestern und heute und in alle Ewigkeit, ihm sei Lob und Dank und Anbetung dafür, jetzt und für alle Zeit. Ich möchte noch gern mit uns beten, wir bleiben sitzen. Herr Jesus, wir wollen dir noch einmal von ganzem Herzen danken, dass dein Wort so zuverlässig ist, dass es uns den rechten Weg weist, aber auch die Kraft gibt, diesen Weg zu gehen, dass wir wissen, du gehst uns voran, du hältst uns sogar fest, ja, du trägst uns sogar auf deinen Armen und du bringst uns sicher ans Ziel, jeden, der dir vertraut. Und Herr, ich bitte dich für uns alle hier, dass doch niemand hier ist, der da noch Zweifel hat und wenn es doch der Fall sein sollte, dass an diesem Tag er oder sie die Entscheidung für dich fällt und wirklich weiß, dass dein Blut auch ihn reinwäscht von aller Schuld. Und das, was du verheißen hast, das tust du gewiss. Wir wollen dir dafür danken und dir die Ehre geben. Amen.